Es freut mich, dass wir unser Studium über den Aufbau der Wüstenstädte in Esra und Nehemia fortsetzen können. Und wir haben heute den Titel »Den Geist des Gesetzes verletzen«. Wir erinnern uns, dass physisch die Stadt in einem nicht guten Zustand ist. Sie ist nicht fertig aufgebaut, die Mauern der Stadt stehen nicht, keine Sicherheit ist da, keine mögliche Repräsentanz und somit kann man nach außen sich nicht darstellen. Und das muss wieder aufgebaut werden. Aber um das wieder aufbauen zu können, muss vorher etwas geschehen. Und das ist, der Geist des Menschen muss im Geiste des Gesetzes sein. Und wir erinnern uns, dass Gott alle Dinge unter dieses eine Gesetz gestellt hat, der völligen Losigkeit von eigener Kraft, ja, nichts kann aus sich selbst existieren und nichts wurde für sich selbst gemacht. Alles muss nehmen, um zu geben. Das ist das Grundgesetz aller Dinge und so nur entsteht Frucht. Nur so können die Städte wieder aufgebaut werden, wenn dieser Geist im Menschen, in denen, die die Städte aufbauen, wieder besteht. So fassen wir zusammen den Geist des Gesetzes und den Gegengeist des Gesetzes. So wie ich überzeugt bin, dass ich bin, bestimmt den Geist, aus dem ich handle. Bin ich in dem Irrtum, dass ich denke, ich bin Gott, dann gebe ich von mir etwas, um zu bekommen, und das ist die Selbstsucht. Bin ich ein Geschöpf, bin ich in der Wahrheit, dann nehme ich zuerst von Gott und gebe das weiter und das ist Selbstlosigkeit und Liebe. Es gibt nur diese zwei Wege und sie sind nicht kreuzbar. Man kann nicht in einer Tat aus beiden Wegen handeln. Jeder Mensch kann entweder aus der Lüge handeln oder aus der Wahrheit. Und das muss er anhand seinem Tun erkennen, damit er sieht, woher es kommt. Wenn jetzt ein Mensch jemand anders richtet und ihm seine Motivation unterstellt, dann handelt er aus welchem Geist des Gesetzes? Nun, dann handelt er aus der Lüge heraus. Weil es gibt aus der Lüge nie etwas, was gut herauskommt. Natürlich haben wir gesehen, dass die sündige Natur Gutes tun kann nach außen, weil sie will ja bekommen. Und ich kann ja nicht etwas Schlechtes tun, damit ich etwas Gutes bekomme. So tut der Mensch Gutes, damit er etwas Gutes dafür bekommt. Das ist die Erlösung durch Werke. Das sind die Menschen, die Gutes tun, damit sie von Gott das ewige Leben erben. Aber sie werden sehr enttäuscht sein. Am Tage seines Kommens, wenn er sagen wird zu ihnen, weichet von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus hat das so deutlich gemacht in seiner Bergpredigt, dass der Geist des Gesetzes entscheidend ist. Und wenn man die Bergpredigt betrachtet, ist sie ja nichts anderes als eine Offenbarung des ganzen Geistes des Gesetzes. Dieses eine Geist, dieser eine Grundsatz, nach dem alle Dinge funktionieren, dass nichts aus sich selbst existieren kann und nichts für sich selbst da ist, ist entscheidend, dass wir das verstehen. Sonst können wir nicht den Auftrag, zu dem uns Gott gerufen hat, in diesen letzten Tagen erfüllen. Jesus sagt hier, es werden, ab Vers 21, Kapitel 7 in Matthäus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage. Wie viele? Viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. weichet alle von mir, ihr Übeltäter, das heißt, ihr Gesetzlosen. Das heißt, den Geist des Gesetzes verstehen ist entscheidend für jede Reformation. Ohne den Geist des Gesetzes zu verstehen, kann man nichts erreichen. Deshalb sagt der Paulus in seinem Brief an die Korinther, wenn ich mich richtig erinnere, wo er sagt, sie erfüllen das Gesetz nach dem Buchstaben. Das sind diese Leute, die tun nach dem Buchstaben die Dinge richtig. Aber sie haben den Geist des Gesetzes nicht verstanden. Aber sie tun es nicht im Geist des Gesetzes. So, lasst uns das ganz klar machen. Es ist der Geist, aus dem ich handle, der eine Tat wirkungsvoll oder unwirkungsvoll macht, vor Gott anerkannt macht oder nicht anerkannt macht. Aber die Bedingung dafür ist, dass ich in der Wahrheit bin, weil nur in der Wahrheit, aus der wahren Identität, wissend, wer ich bin, kann ich nehmen von Gott und geben und selbstlos handeln. So, schauen wir uns die Geschichte an. Der Nehemia kommt und der Esra und auch Zerubabel und sie wollen etwas wieder aufbauen. Aber wo finden wir sie? Wir finden, dass ihre Familien nicht so sind, wie sie sein sollen. Wir finden einen Zustand in den Familien, der geändert werden muss. Und wir werden das sehen, wie Esra und Nehemia eingreifen. Dort, wo man gegen das Gebot Gottes die falschen Partner nimmt. Die Vermischung des Volkes mit anderen Völkern. Wie das nicht dazu führen kann, dass eine Einheit, dass eine Reinheit da sein kann. Man kann nicht nach außen Gott präsentieren, wenn man nicht den Grundsätzen nach, die Gott gegeben hat für das Volk, wie sie heiraten sollen oder wen sie heiraten sollen. Natürlich kann jeder wählen, aber die Stämme, da sie ja auch ein Erbteil hatten, sollten immer nur in ihren eigenen Stämmen heiraten. Das finden wir bei Jesus. Jesus und also Maria und Josef, sie kommen zusammen und man weiß, sie sind beide aus dem Stamme Judas. Sie sind also nicht aus unterschiedlichen Stämmen. So, das ist die richtige Art zu heiraten, wie Gott sie gegeben hatte. Aber die Leute haben es anders getan. Und das bringt natürlich furchtbare Folgen nach sich. Und wir sehen es ja heute, was passiert, wenn man in anderen Kulturen heiratet, wie die Schwierigkeiten auftreten. Und Gott lässt es zu. Aber man kann nicht nach außen richtig präsentieren, ist man nicht auch in der Art und Weise, wie man heiratet, richtig. Dann finden wir, dass das Volk in einer zerbrochenen Gesellschaft lebt. Und unsere heutige Betrachtung erklärt uns, dass die Reichen im Volk Juda die Armen im selben Volk unterdrücken. Das unter Brüdern und unter Schwestern. So, wir finden innerhalb derer, die in der Welt einen Unterschied machen sollen, einen Zustand, der nicht tolerabel ist. Und wenn wir einen Schritt weitergehen, das werden wir in der nächsten Betrachtung sehen, dann sehen wir, dass das Volk keine einheitliche Lehre hatte. Das heißt, sie hatten unterschiedliche Meinungen. Sie kannten das Gesetz nicht. Und Esra war derjenige, der sich aufgemacht hat, das Gesetz Gottes, das, was Gott dem Mose gegeben hatte zur Steuerung des Volkes, sodass das Volk funktionieren kann, das haben sie gebrochen. Und das war jetzt in den 70 Jahren und dann noch 70 Jahre vergangen, verloren gegangen. Die Menschen wussten nicht mehr die klare Lehre. Worum geht es? Und wenn man keine einheitliche Lehre hat, wie will man nach außen treten und die Lehre verkündigen? Ihr seht, dass das Bild der Wüstenstädte zur Zeit des Wiederaufbaus der äußeren Stadt genau dem Bild entspricht des inneren Zustand des Volkes. Ihre Familien waren nicht in Ordnung. Sie beuteten aus, die Reichen waren nicht im Geist des Gesetzes, der Selbstlosigkeit, und sie hatten keine klare Lehre, nach denen sie funktionieren und nach außen sich richten sollten. Und das finden wir heute auch. Wir müssen heute nicht mehr eine wüste äußere Stadt aufbauen. Wir müssen heute nicht mehr die Zäune einer reellen oder einer physischen Stadt reparieren. Aber der Auftrag des Volkes Gottes für diese letzten Tage ist der geistige Zustand, der im Volk zunächst verändert werden muss, damit dann nach außen ein Bild entstehen kann, wo andere dazu kommen. Wir erinnern uns, dass Widerstand und Schwierigkeiten zum Besten dienen. Wir müssen das Gesetz verstehen. Es gibt eine Ursache für alle Dinge, für den Geist, aus dem wir etwas tun. Und es gibt eine Wirkung. Und Gott bringt Wirkung in das Leben, sowohl des einen, der aus der richtigen Identität heraus arbeitet und auch dadurch den richtigen Geist des Gesetzes hat, oder aus der falschen Identität heraus arbeitet und natürlich dadurch den falschen Geist des Gesetzes hat. Und wir wissen, dass Gott ohne Schwierigkeiten, ohne Widerstand, der auf uns zukommt, wir nicht sehen können, aus welchem Geist wir was tun. Weil beide Geister, wenn man so will, beide Motivationen tun das Gute. Deshalb kommen diese zu Jesus in der Beschreibung am Ende der Tage und sagen, haben wir nicht alles Gute getan? Und er zählt nicht eines auf, was böse ist. Diese Menschen haben Wunder gewirkt, diese Menschen haben Gutes getan, diese Menschen haben vielleicht ihr Hab und Gut gegeben, aber sie haben nicht verstanden, aus welchem Motivation heraus, aus welchem Geist heraus. Deshalb kann man nicht die Motivation prüfen, es sei denn unter Widerstand, Schwierigkeiten und Konsequenzen. Es muss Negatives kommen in das Leben eines Menschen, der denkt, er ist Gott, damit er erkennt den Grund seines Handelns. So, für jemanden, der in der Lüge lebt, ist der Widerstand und die Schwierigkeit gegeben, dass er den Gesetzesbruch erkennt, dass er sieht, dass er nicht auf Gott vertraut, sondern auf Menschen, auf sein eigenes Urteil. Und er ist da, weil er muss jetzt glauben lernen. Wir haben letztes Mal gesehen, ein bisschen den Unterschied zu verstehen zwischen Vertrauen und Glauben. Ich muss zuerst wissen, glauben, wer ich bin, damit ich dann Gott vertrauen kann. Und so lerne ich mich selbst kennen. Und das glaube ich über mich, damit ich dann das behebe und weiß, wer ich bin, damit ich dann das richtige Vertrauen habe. Und habe ich jetzt das richtige Vertrauen und jetzt kommt Widerstand und Schwierigkeiten, dann wird mein Glaube gefestigt. Das heißt, dass ich mich checken kann und sage, okay, handle ich jetzt als Geschöpf oder handle ich als Schöpfer? Und damit festigt sich der Glaube und er wird geprüft, ob er standhält, wenn alles schlimm ist, wenn alles durcheinander geht, bleibe ich standhaft? Bleibe ich in meiner Position als Geschöpf? Oder muss ich rauskommen aus der Position eines Geschöpfs? Und wir haben da letztes Mal schon die Beispiele gegeben und ich nehme wieder den Mose jetzt nicht am Anfang seines Dienstes, sondern den Mose am Ende seines Dienstes. Moses lebt aus dem Ich bin ein Geschöpf. Aber jetzt kommt Widerstand und Schwierigkeiten. Und Moses war treu, 40 Jahre. Und jetzt zeigen sich vielleicht, könnte man sagen, Ermüdungszustände. Mose will endlich nach Hause. Mose will endlich diese 40 Jahre lange Wüstenwanderung hinter sich bringen. Und das Volk murrt, als das Wasser aus dem Felsen aufhört zu fließen, weil ja jetzt Wasser vorhanden war, murrt das Volk. Und in dem Moment hat Moses Angst. Er hat Angst, dass aus Grund dieses Murren des Volkes, so wie Gott einmal die Konsequenz gegeben hatte vor 38 Jahren. Die Konsequenz, dass man zurückgehen soll in die Wüste. So fürchtet Gott, fürchtet Mose die Konsequenzen Gottes und dass er, und jetzt wird seine Motivation geprüft, mit diesem Volk wieder die Konsequenzen tragen muss. Und so überhebt er sich. Und so will er Gott helfen und geht gegen den Geist des Gesetzes und handelt aus der Lüge heraus. Obwohl er das Ding hier abgelegt hatte für so viele Jahre, wurde er geprüft. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, sehen wir genau immer dieselben Prüfungen. Er wurde immer geprüft in seiner Denken. Soll ich jetzt anstelle Gottes handeln und hier Gerechtigkeit und richten? Oder lasse ich das Böse zu? Ganz egal, welche Konsequenz auf mich dazu kommt. Oh, diese tiefe, tiefe Täuschung in unserem Herzen. Wenn wir die nicht erkennen, dann kann uns niemand helfen. Dann kann niemand bestehen. Und Mose ist ein großes Vorbild der Warnung. Man kann sich nie sicher sein. Der Paulus sagt, wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, auch wenn wir 40 Jahre Gott treu gewesen sind, kann geprüft werden, ob ich jetzt wieder meine Gottesrolle übernehme oder in der demütigen Haltung bleiben eines Geschöpfes. Nun, Mose bekehrt sich, so wie er sich damals am Anfang bekehrt. Aber die Konsequenz, die er bekommt, ist nicht eine leichte. Und Gott gibt sie ihm trotzdem, weil er sagt, ich kann nicht. Das Volk würde denken, dass, weil du es jetzt bist, dann übersehe ich das und dann sehe ich die Person an. Und ein Mose musste die Konsequenzen Gottes tragen und das Land Kanaan nur von Weitem sehen und mit den anderen in der Wüste sterben. Natürlich hat Gott die 40 Jahre nicht der Treue, nicht vergessen. Und Moses wird als erster auferweckt von Christus. Und wir finden das, wir haben das ja gelesen in Judas. Er wird auferweckt und ist der Erste, der in einem verklärten Leibe Christi in den Himmel einzieht, das heißt, in die Ewigkeit eingeht. So kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Wir haben gesehen, wie Zerubabel durch die Propheten auf die inneren Zustände hingewiesen wird. Und wenn ihr den Sacharja lest, dann seht ihr, dass der Hohepriester Josua mit schmutzigen Kleidern steht vor dem Richter der Welt. Und diese Kleider müssen ihm ausgezogen werden und neue Kleider angezogen. Das heißt, diese Leiter, die gekommen waren zurück, um das, den Tempel aufzubauen, mussten selbst zunächst in ihrem Herzen verändert werden, so dass die Arbeit ihrer Hände aus einer reinen Motivation herauskam, aus einer reinen Sache. So die innere Veränderung des Zerubabel und des Josua waren entscheidend. Sie waren die Führer und die Leiter des Volkes und sie mussten denen vorstehen. Aber wie konnten sie dem Volk vorstehen, wenn sie in schmutzigen Kleidern waren? Wenn ihre eigenen Herzen nicht waren, wie sie sollten? Deshalb verspricht ihnen Gott, dass durch den Haggai sagt er, ich werde dich zu einem Ring machen, an meinem Finger. Und das stellt wieder dar, die Menschen, die das Werk beenden werden, die 144.000. Er spricht im Haggai von Zerubabel. Aber das ist ein Bild. Und wir lernen ja deshalb die Geschichte, um zu sehen, dass es ein Bild ist für unsere heutige Zeit, für unser heutiges Handeln. Und jetzt kommen wir zu Esra und Nehemia. Und wir haben die in der Betrachtung in Kapitel 5 die Situation der Ausbeutung. Die Mauern sind noch nicht fertig. Nehemia braucht die reichen Menschen, damit sie mithelfen am Bau mit ihren Finanzen. Aber wenn er jetzt das Unrecht nicht anspricht, nur um einen Kompromiss zu machen, wie das häufig heute passiert, weil die Reichen sind ja die, die das Werk letztendlich unterstützen. Und wie kannst du gegen einen Reichen vorgehen? Weil gehst du gegen ihn vor, wird er dir die Unterstützung wegnehmen. Und dann bist du ein... Ja, so das Werk muss gemacht werden. Du brauchst die Finanzen der Reichen. Aber kannst du die Reichen so lassen, wie sie sind? Und Nehemia, Gott sei Dank, hat hier ein Herz, das im Geist des Gesetzes ist. Und er tritt ein und er sieht den Zustand, als er zu ihm vor ihn gebracht wurde. Als die armen Frauen zu ihm kamen und sich bei ihm meldeten, dann nimmt er als Statthalter eine klare Position ein. Und er macht es klug. Er macht es im Geiste des Gesetzes. Er bringt Argumente, die jeden wachrütteln, weil er braucht ja den Willen der anderen. Und als er das Ganze so sieht, geht er sogar einen Schritt weiter und macht, dass sie schwören. Das heißt, er nimmt ihnen einen Schwur ab. Und ein Schwur ist etwas, ist ein Gelübde. War üblich zu der Zeit, dass man ein Gelübde macht. Das heißt, dass es auch eine Konsequenz gibt, wenn man es nicht hält. Ich lese aber zuerst den Vers 9 in Kapitel 5. Und ich sprach, es ist nicht gut, dass ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohns Willen der Heiden, unserer Feinde. Das ist fantastische Argumentation. Er geht völlig klar, völlig deutlich auf diese Menschen zu und in aller Klarheit erklärt er ihnen und sagt, wir sind ein Gespött für die Heiden, für unsere Feinde. Wie wollen wir bestehen, wenn wir unter uns ausbeuten? Wenn unter uns nicht eine Einheit besteht? Wenn nicht derselbe Geist der Selbstlosigkeit bei uns allen ist? Wie sollen wir Gott darstellen. Meine Lieben, das ist so schön, so klar. Ich und meine Brüder und meine Knaben haben ihnen auch Geld geliehen und Getreide. Lasst uns doch diese Schuld erlassen. Und jetzt bringt er sich als Vorbild, weil du kannst niemand etwas lehren, wenn du nicht zumindest einen Schritt vor ihm bist. Wir sind alle noch nicht vollkommen, aber wenn ich jemandem etwas erkläre, muss ich in der Sache zumindest einen Schritt vorwärts sein. Und er sagt, schaut mich an, ich bin nicht hergekommen, ich könnte den Gehalt eines Statthalters haben, ich könnte mir Dinge leisten, aber nein, ich handle nicht nach weltlichen Maßstäben, ich handle nach göttlichen Maßstäben. Ich und meine Brüder und meine Knaben, das heißt ich, das war er, das war der Hanani und die anderen Brüder, die er nicht aufzählt, aber der Hanani, den er aufzählt, er ist unter denen, und seine Sklaven, seine Diener, die er mitgebracht hatte, die ihm der König gegeben hatte, um ihm zu helfen. Sie alle haben selbstlos gehandelt im Geist des Gesetzes. Und er nimmt den Schwur, und ich denke, es ist richtig, dass er hier ihnen klar macht. Euer Versprechen, das ihr abgebt. Er sagt ihnen ja jetzt, so gebt ihnen nun heutiges Tages. Und ich finde es schön, dass er nicht sagt morgen, sondern heute. Wieder ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser und den Hundertsten am Gelde, am Getreide, am Most und am Öl, den ihr von ihnen zu fordern habt. Also, sie sollten alles aufgeben. Da sprachen sie, wir wollen's wieder geben und wollen nichts von ihnen fordern. Das war das 100%, sagt er. Von allem dem, was sie euch geben, kriegt ihr nichts mehr. Das war radikal, das war fantastisch, wie diese Reform unter den Reichen passierte. Und da sprachen sie, wir wollen es wieder geben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief den Priestern und nahm einen Eid von ihnen, dass sie also tun sollten. Ihr seht, sie machen es vor Gott. Auch schüttelte ich meinen Busen aus und sprach, also schüttelt Gott aus jedermann von seinem Hause und von seiner Arbeit, der dies Wort nicht handhabet, dass er sei ausgeschüttet und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobten den Herrn, und das Volk tat also. Nur so kann das Volk, kann Evangelium funktionieren. Die es verkündigen, müssen sauber sein. Und Ezra und Nehemia ist ein Bild für das, was heute unter uns geschehen muss. Wir müssen einen anderen Geist bekommen. Wir gehen jetzt durch die anderen Geschichten nicht mehr durch. Wir haben es letztes Mal getan. Wenn wir wie Henoch stehen wollen vor der Welt, wie Hiob und Elia und unser Heiland, unter denen, die gerufen sind und erwählt als 144.000, dann wird keiner, der unter ihnen ist, einen anderen Geist haben als den des Nehemias, der im Geiste des Gesetzes ist. Und diese reichen Menschen, und es gibt viel Möglichkeiten, die reichen Gläubigen haben, aber sie halten es für sich. Es geht nicht, dass sie es, sie tun es nicht ins Werk des Herrn umsetzen. Und ihr Reichtum wird ihnen verloren gehen, weil es geht um sie. Und er sagt hier, fürchtet ihr nicht Gott. Ihr seid ein Gespött und ein Hohn, weil wir bringen seinem Namen keine Ehre, wenn das Werk des Herrn keine Unterstützung hat. Wenn das Werk, was die Welt erreichen soll, nicht hat, was es braucht. So möge Gott einen jeden von uns klar machen, in wessen Geist handle ich. Dafür brauche ich eine klare Identität. handle ich als der, der Weise kann von sich aus nichts tun und der, der nicht für sich selbst da ist. Er hat nicht das Geld, nicht die Weingärten, nicht die Häuser für sich, sondern um sie zu geben, die er von Gott hat, damit eine Frucht entsteht. Und wenn ich in der Wahrheit bin, dann werde ich tun, in diesem Geiste, nichts zurückhalten von dem, was Gott mir zur Verfügung stellt, damit das Werk beendet wird. Und Gott sei Dank gibt es die Prophezeiungen für unsere Tage. Die 144.000 stehen auf dem Berg Zion. Gott wird es schaffen. Die Frage ist nur, bist du und ich dabei? Und ich hoffe, dass wir dabei sind. Amen.